Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er war der Mann, der konsequent wie kein anderer bereit war, auszusteigen, sich von Würmern und Insekten zu ernähren, Jahrzehnte bevor dies trendy wurde. Er überquerte den Atlantik auf einem Baumstamm, bezwang den Regenwald, die Wüste, ganz auf sich gestellt. Und er wurde mit seinen Survival-Tipps, mit Vorträgen und Büchern berühmt. Rüdiger Neberg, Abenteurer, Amateur und Aktivist. Er ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben. Philipp Schönthaler ist am Telefon, Literaturwissenschaftler. Von ihm ist im Mattes und Seitz Verlag das Buch Survival in den 80ern erschienen. Und Herr Schönthaler, da kommt auch Rüdiger Neberg drin vor, ja?
Genau, ja, das ist so meine Leitfigur. Das Buch erzählt so ein bisschen eine Sozialgeschichte der 80er Jahre, aber mein Zugang ist eben das Survival-Thema und in Deutschland ist Neberg derjenige, der das bekannt gemacht hat und auch mit dem Namen assoziiert ist und über den sich recht viel erzählen lässt, eben über diese Zeit.
Ja, Rüdiger Neberg war ja schon lange vor den 80er Jahren unterwegs. Er war, glaube ich, einer der ersten, vielleicht der erste echte Nachkriegsabenteurer. Was unterschied ihn denn von den vielen anderen, die sich dann auch ins freiwillige Abenteuer gestürzt haben?
Er hat auf jeden Fall, hat er auch ein Geschick dafür gehabt, das Medien wirksam zu machen. Insofern, also er wurde ja bekannt 1981 mit seinem sogenannten Deutschlandmarsch, wo er von Hamburg nach Oberstdorf gelaufen ist, 1000 Kilometer, sich nur von der unkultivierten Natur ernährt hat. Und da war eben schon ein Fernsehteam dabei vom ZDF und es haben danach 11 Millionen Leute angeschaut. Und da ist er, glaube ich, mit einem Schlag bekannt geworden und eben auch das Survival-Thema. Insofern hat er auch, war jetzt in Deutschland nicht der Erste, der das Survival-Thema entdeckt hat, aber er hat es auf jeden Fall popularisiert. Es waren eben auch Ereignisse, die sich publikumswirksam erzählen oder vermitteln lassen konnten.
Die 80er Jahre, das Jahrzehnt der Atomkraftgegner, der Umweltzerstörung, saurer Regen, Tschernobyl, Ölkrise. Dieses Thema des Abenteurers oder des sich Annäherns an die Natur oder das sich in die Natur hineinbegeben, voll und ganz in diesem Jahrzehnt groß wurde, ist natürlich kein Zufall, ne?
Genau, oder was mich auch interessiert hat, ist eben gerade in den Survival-Handbüchern, in den Vorwörtern, das ist bei Neberg, aber es ist auch bei anderen so, gibt es eben so ein Narrativ, wir leben in einer hochtechnisierten Gesellschaft, aber dies gleichzeitig sehr unsicher, es kann jederzeit irgendwas passieren und es kommt zum Zusammenbruch der Infrastruktur und dann haben wir uns eben aufgrund von dem technologischen Fortschritt von der Natur entfernt und das Survival will jetzt praktisch wieder, ja, gibt Lehren an die Hand, wie wir wieder naturnahe Fähigkeiten erlernen können. So wie das Handbuch aufgebaut ist oder die Lehren, geht es um kein beschauliches in die Natur gehen, sondern ja, als Bedrohungsszenario muss ich mich durchschlagen können.
Ein sich aussetzen.
Genau, und sich eben auch ohne Hilfsmittel aussetzen. Also ja, später 2000 macht er dann auch eine bekannte Aktion, wo er sich im Urwald aussetzen lässt mit dem Hubschrauber und dann zurück in die Zivilisation finden will. Und da schreibt er auch als Tier unter Tieren. Also es ist wirklich ein Aussetzen und ja, sogar noch das so zurück zum Ursprung, aber sogar auch noch eine Tierwerdung. Insofern ist es ein radikales Gegenmodell zur Zivilisation und alles das, was den Mensch als zivilisiertes Wesen ausmacht.
Ja, und diese Radikalität, gelebt von Rüdiger Neberg, die hat natürlich auch dazu geführt, dass er teilweise belächelt wurde dafür, ne?
Auf jeden Fall, ja. Obwohl ich glaube, es hat ihm auch gar nicht so missfallen. Also er hat ja bis die 80er oder sogar 90er Jahre hat er schon auch ein Doppelleben gehabt. Er war ein typisches Kind der Generation der sogenannten Kriegskinder, der eben in Armut aufwächst nach den ersten Kriegsjahren, Bäckereilehre macht, dann selbstständig wird und hat dann eben zeitweise Freikonditoreien und 50 Mitarbeiter und ist eben Unternehmer und dann aber eben gleichzeitig macht er die Extremabenteuer. Und dann gibt es aber in seinen Büchern auch Darstellungen, dass er zum Beispiel in der Backstube hangelt er sich an der Decke entlang mit Kletterausrüstung und dann sagen ihm die Bediensteten irgendwie, ja, der spinnt irgendwie, unser Chef.
Und diese Narrative dahinter, die Sie erwähnt haben, also das hat ja vermutlich auch eine lange Tradition.
Genau, es hat eine lange Tradition. Ich meine, mich hat dann nochmal im Speziellen eben das Survival interessiert und gibt eben ein Vorläufermodell, ist Francis Galton im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da geht es darum, dass Forschungsreisende und Soldaten in die Kolonien ziehen, dort nochmal abseits der Grenzen der Zivilisation in Gefahren geraten können. Und da entstehen erstmal sowas wie so ein Vorläufer vom Überlebenshandbuch. Und dann gibt es nochmal die Pfadfinder eben 1900, wo es auch so ähnliche Anleitungen gibt. Und dann ist es aber eigentlich, wird es modernisiert durch das Militär und das eben das Stereotype-Narrativ, der Bomberpilot, der über dem Urwald abgeschossen wird und dann eben von den Truppen getrennt, alleine auf sich selbst gestellt, wieder zurück zur eigenen Truppe finden muss.
Aber was hat diesen Rüdiger Nehberg angetrieben, diesen Konditormeister, also der diesen Background des Krieges als Kind hatte, ja, aber halt nicht als Soldat oder so. Also es scheint ja so gewesen zu sein, dass er erstmal einfach ein Reisewütiger war, ne?
Genau, es gab, glaube ich, die Abenteuerlust und es schreibt sich irgendwas von den unmittelbaren oder Kriegserfahrungen, Bombenangriffen, Hunger, Kälte ausgesetzt zu sein, schreibt sich da schon irgendwas fort, aber das würde sich letztlich, glaube ich, dann nur psychoanalytisch irgendwie erklären lassen. Und das andere aber, warum es so populär wird und auch in 80er Jahren, ist dann, glaube ich, tatsächlich vor dem Angst-Bedrohungshintergrund und dass einfach die Angst da so ein breites Thema ist. Also ich habe auch die Friedensbewegung, die auch ganz viel über das Angstmotiv eben macht. Und wie schreibt, ist es auch bei Nehberg sehr, sehr präsent, dass es eben, er geht raus, um die Angst zu konfrontieren und will sie dann bemeistern. Aber es ist immer wieder so ein sich aussetzen. Und auf irgendeine Weise ist es, glaube ich, tatsächlich geht es um eine Angstbewältigung.
Sie haben, Herr Schönthaler, am Anfang das Fernsehteam erwähnt, das Rüdiger Nehberg schon 1981 begleitet hat. Was mir zu ihm eingefallen ist sofort, sind DIA-Vorträge. Also die 80er Jahre, glaube ich, waren ja die große Zeit der öffentlichen DIA-Vorträge, so mit Großleinwand und Überblendtechnik, kollektives Staunen. Und das ist doch ohne Rüdiger Nehberg auch nicht zu denken, oder?
Total, ja, 100%. Also das, genau, er hat, glaube ich, ja, dann auch, als er irgendwann die Konditoreien das aufgegeben hat, war eben, er ist ja dann auch noch Menschenrechtsaktivist geworden, aber da war es dann tatsächlich der Menschenrechtsaktivismus und Reisen und Dia-Shows machen, 80 Dia-Shows im Jahr im Schnitt. Also ich hatte eben selber als Jugendlicher eine Nehberg-Phase und habe dann irgendwann das Buch geschrieben, irgendwie nach der Finanzkrise 2008 kam ich nochmal auf das Thema, da dann plötzlich wieder Survival-Bücher in den Buchläden auslagen und habe in der Zeit in Dresden gewohnt und bin dann eben, war auch nochmal ein Nehberg-Vortrag angekündigt und war eben auch eine Dia-Show und ich habe tatsächlich alles, jeden Witz, jedes Foto habe ich gekannt. Genau, das ist, glaube ich, stimmt auf jeden Fall, dass es ein sehr typisches Medium war oder ja, und auch, dass die Säle voll waren auch, ja.
Der Literaturwissenschaftler Philipp Schönthaler über den verstorbenen Rüdiger Nehberg. Und am Montag erscheint das letzte Buch von Rüdiger Nehberg mit dem Titel Gegenmut ist keine Gefahr gewachsen. Herr Schönthaler, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.